Statt einer Wohnung hat Jonas Deichmann sein Zelt und sein Fahrrad und damit erkundet er sozusagen in Rekordzeit die Welt. Ich sage euch jetzt mal so ein bisschen, was er in den letzten 3 Jahren gemacht hat. 2017 ist er von Portugal nach Vladivostok in Russland geradelt. Das sind 14.000 Kilometer, die er in 63 Tagen geschafft hat. Das Jahr darauf ist er dann von Alaska nach Feuerland geradelt, 23.000 Kilometer, also er hat nochmal einen draufgesetzt und das Ganze in 97 Tagen. Und letztes Jahr ist er dann vom Nordkap bis nach Kapstadt und das waren 72 Tage, 18.000 Kilometer. Und all diese 3 Reisen waren Weltrekorde. Also er hat ohne Begleitfahrzeug alleine diese Reisen durchgezogen, von Punkt A nach Punkt B und es hat vorher noch niemand so schnell gemacht wie er. In diesem Jahr will er das alles jetzt aber noch toppen. Er hat nämlich noch eine heftigere Challenge im Gepäck und von dieser Challenge wird er uns jetzt erzählen. Und ansonsten erfahren wir auch einfach, wie Jonas so tickt, wie er überhaupt zu diesem Extremsport gekommen ist. Und ja, das alles gibt's jetzt in der neuen Folge von Sportgeflüster. Danke, dass ihr dabei seid und ich sage jetzt Hallo Jonas.
Hallo, ich freue mich heute.
Ja, schön, dass du dabei bist. Eigentlich wollten wir uns ja persönlich treffen, aber dank Corona hat es nicht so ganz geklappt. Deswegen machen wir das jetzt übers Internet. Du steckst in der Schweiz fest.
Genau, ich wollte eigentlich nach München kommen in 2-3 Wochen. Aber war noch im Training auf Gran Canaria in Spanien und bin dann mit dem letzten Flug noch in die Schweiz. Denn wir wissen ja nicht, wie lange das geht. Und hier bei der Familie kann ich noch gut trainieren. Und der richtige Ort für die nächsten Wochen.
Also du bist jetzt nicht irgendwo im Nirgendwo gestrandet, sondern bist bei deiner Familie, das ist ja ganz schön.
Genau.
Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen gesagt, was du machst. Wie kommt man denn dazu, 3 Kontinentalüberquerungen mit dem Fahrrad alleine zu machen in 3 Jahren? Also was ist da alles vorher passiert, dass du überhaupt zu so einem Sport oder Vorhaben gekommen bist?
Also ich bin in meiner Jugend, habe ich Leistungssport gemacht, bin Radrennen gefahren und andere Sportarten. Also ich habe einen Hintergrund in dem Bereich und während des Studiums dann, ich habe komplett im Ausland studiert, erst in Schweden. Da hatte ich, wie das so ist, kein Geld, aber viel Zeit und wollte die Welt sehen und habe mir daran gedacht, ja, warum eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Ist günstig und man kommt in die abgelegensten Ecken. Und ich bin dann in 1,5 Jahren um die Welt gefahren, aber das Ganze noch langsam, also ohne Rekorde. Aber genau da kam dann, sag ich mal so, der Wunsch oder der Traum, warum eigentlich nicht das Ganze miteinander verbinden, den Leistungsaspekt, den ich aus der Jugend habe, mit dem Abenteuer, den ich jetzt im Studium hatte. Wenn man das beides verbindet, dann kommt man auf dem Fahrrad eigentlich ganz genau bei Kontinentaldurchquerungen ohne Begleitsatzfahrzeug in Rekordzeit raus. Und ich hatte den Traum am Ende des Studiums, habe dann 2 Jahre in München gearbeitet und hatte dann die Möglichkeit, das zu tun. Und seitdem Eurasien-Rekord ist es mein Beruf
auch. Du hast dann also deinen Job an den Nagel gehangen oder wie machst du das?
Also bei meinem Eurasien-Rekord, da war ich noch angestellt und habe von meinem Chef damals Sonderurlaub bekommen und die waren auch mein Sponsor. Und ein paar Monate später habe ich dann mich damit selbstständig gemacht und lebe jetzt seit der Panamerika dann vor 2 Jahren auch gut vom Extremsport.
Also man kann ja sagen, dass das jetzt so ein Leben voller Extreme ist und du hast ein Leben gewählt, ich sage mal in Anführungszeichen, ohne Sicherheit. Also ein normaler 32-Jähriger, also normal ist immer so eine Frage, aber ich sage mal der Otto-Normalverbraucher, der hat ein Haus, der hat Kinder, der hat einen Job und du hast dich jetzt für sowas komplett Konträres entschieden. Wieso oder wie kam es, dass du wirklich gesagt hast, ich mache das jetzt?
Also der Grund, warum ich das Ganze tue, ist, ich wache jeden Morgen auf in meinem Zelt und ich weiß, heute erlebe ich was ich noch nie vorher in meinem Leben erlebt habe. Es passiert jeden Tag was Neues. Und das ist in dem normalen Leben mit einem festen Job im Büro, einem Haus, Familie, Kinder etc. Es ist nicht meine Sache, es ist eben anders. Und es ist nicht so, klar, ich habe kein jetzt festes Einkommen. Ich lebe von Sponsoren und Motivationsvorträgen bei Firmen und habe allerdings auch keine Fixkosten. Mhm. Das heißt, auch da ist es einfach ein großer Unterschied. Ich muss halt auf mich selber achten und dann auch finanziell natürlich auch für schlechte Zeiten vorsorgen.
Aber gibt es da bei dir auch manchmal so Momente, wo du dir dann denkst, boah, jetzt hätte ich aber schon gerne hier irgendwie mein Bett, weil du hast ja wirklich dein Zelt und gehst von Ort zu Ort. Wenn du jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, krank bist oder irgendwas, wie machst du das?
Also ich habe circa 250 Zelttage im Jahr. Also ich lebe draußen in der Natur, normalerweise ohne Zelt, einfach ein Lagerfeuer und daneben schlafen. Da fehlt mir auch nie was. Ich habe jetzt nie das Gefühl, dass ich gerne mehr Komfort hätte. Ich sage es mal so, wenn nach so einer Natur, also jetzt nach Cape to Cape, da ist dann der Körper auch extrem müde und braucht Erholung. Ich bin dann nach Brasilien und habe mir in Brasilien eine Wohnung gegönnt für 6 Wochen.
Also du belohnst dich dann schon auch nach so Touren mal.
Genau, also nach der Tour brauche ich Erholung und dann gehe ich aber nicht nach Deutschland, sondern ich gehe dann nach Südostasien, Südamerika, wo das Leben auch sehr, sehr günstig ist und nehme dann eine kleine Hütte am Strand und lasse es mir auch mal gut gehen.
Du machst ja diese Touren tatsächlich alleine. Also das kann man sich jetzt so vorstellen, du fährst zum Beispiel von Kap zu Kap und hast keine Crew, die dich unterstützt und die dir Essen bringt oder die dein Hotel bucht oder was auch immer, sondern du bist auf dich allein gestellt. Warum ist dir das so wichtig, dass du das alleine machst? Weil es wäre ja für dich wahrscheinlich einfacher, wenn da noch ein bisschen Rückhalt da wäre.
Genau, also da gibt es auch gerade im Radsport auf der Langdistanz gibt es eben zwei komplett verschiedene Disziplinen. Das eine ist der Fachbegriff des Supported und Unsupported. Die einen fahren dann eben mit Begleitfahrzeug und einer großen Crew dahinter. Das ist Hochleistungssport, es geht darum, so schnell wie möglich zu sein und das ist das, was zählt. Und das andere ist Unsupported, das heißt, da gibt es auch strikte Regeln, man darf einfach keinen fremden Support annehmen. Und macht eben alles alleine. Ist natürlich deutlich langsamer, also wahrscheinlich könnte man das Ganze auch in fast doppelter Zeit machen. Aber ja, ich bin auch natürlich Extremsportler, aber in allererster Linie geht es mir ums Abenteuer. Und wenn man eine Begleitfahrt dabei hat, dann nimmt man das Abenteuer raus. Denn man hat ein Problem und die Crew löst es. Bei mir sind die besten Erinnerungen sind eigentlich die Momente, wo was schiefgelaufen ist und wo ich dann in Afrika oder in Südamerika mit den Herausforderungen auch umgehen kann.
Was genau ist denn da schon schiefgelaufen?
So, alles, was man sich nur vorstellen kann. Also auf Cape to Cape, jetzt bin ich in Afrika, habe eine Nacht in einer Gefängniszelle verbracht in Ägypten, bin drei Lebensmittel.
Was hast du denn verbrochen, dass du da ins Gefängnis musstest?
Verbrochen habe ich nichts, aber ich bin abends an eine Polizeisperre gekommen und in Ägypten haben die große Angst vor Terrorattacken und lassen Touristen auf dem Fahrrad sich nicht frei bewegen. Das heißt, die wollen das Fahrrad auf den Pickup aufladen und zum nächsten Hotel bringen. Das geht natürlich nicht, wenn man einen Rekord macht.
Ja, heißt, vor allem unsupported, weil es wäre ja dann Support, ne?
Genau. Das heißt, ich habe dann lange rumverhandelt. Die wollten mich auch nicht vor der Polizeiwache zelten lassen. Und mit viel Verhandlungsgeschick haben sie dann zugestimmt, dass man da in der Zelle übernachten darf.
Wie viele Sprachen sprichst du denn dann? Weil wenn du jetzt mit einer ägyptischen Polizeiwache dich unterhalten hast, dann weiß ich jetzt nicht, haben die Englisch gesprochen oder Arabisch? Oder?
Die sprechen nur Arabisch. Und ich kann 5 Sprachen fließend.
Wow, okay.
Und mich noch in 2 weiteren relativ gut verständigen. Und da kommt man meistens irgendwie durch. Auf Arabisch jetzt nicht, aber auch da, ich bin jetzt seit fast 10 Jahren eigentlich auf Reisen und lebe im Ausland, man lernt sich auch mit Leuten zu verständigen, die man nicht kennt und wo man nicht die Sprache spricht.
Also man kommt einfach irgendwie durch. Wie vielen Ländern warst du denn schon insgesamt? Weißt du das?
Knapp über 100.
Okay, das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Was war denn so für dich am eindrücklichsten von diesen Ländern? Weil du hast ja jetzt schon, sagen wir mal, ein Drittel der Welt gesehen. Hast du irgendeine Tour oder auch ein Land, wo du sagst, das hat mich für mein Leben geprägt?
Die schönste Tour, die ich bisher gemacht habe, also wirklich eine längere Tour, ist mit Abstand die Panamerika. Und zwar, zum einen, ich bin ein ganz großer Südamerika-Fan von der Kultur und allem, aber genauso, man startet am nördlich vom Polarkreis in Alaska und man kommt an am südlichen Ende der Welt in Patagonien. Das heißt, man durchfährt alle Klimazonen, die Landschaft und alles verändert sich täglich. Das hat man nicht, wenn man von West nach Ost fährt. Und die Rocky Mountains, dann Zentralamerika und dann die Anden am Ende. Es ist einfach unglaublich schön, so eine Tour. An Ländern, was mich verändert hat, ist vor allen Dingen die arabische Welt und auch Afrika. Und zwar in der Hinsicht, jetzt von all den Ländern, wo ich war, die größte Gastfreundschaft habe ich im Iran und im Sudan erfahren. Das sind die beiden Länder, wo die Leute so herzlich und nett waren. Und das sind die beiden Länder, die meinen Reisepass für zukünftige USA-Reisen ruiniert haben, weil sie auf der Terrorliste stehen und in den Medien als die Schurkenstaaten porträtiert werden. Oh, also und da, wenn man das so erfährt, dann wird einem wirklich klar, wie das Bild in den Medien und was viele Leute auch denken über die Welt und die Realität auseinanderliegen.
Ja, und ich finde auch ein bisschen, wie privilegiert man eigentlich ist mit so einem deutschen Pass. Also mein Papa ist aus dem Senegal und ich habe da auch Familie und wenn ich die besuche, dann kann ich jederzeit dahin gehen, aber dass die nach Deutschland kommen, die brauchen von mir, wie heißt das, so eine Zustimmung, dass ich für die bürge, die brauchen die Flüge und alles Mögliche, müssen sich da komplett nackig machen und wir können quasi verreisen, wie wir wollen. Also das ist schon krass.
Absolut. Und zwar nicht nur mit dem Pass, welche Privilegien er haben, sondern auch, wenn ich mir überlege, wie jemand aus dem Sudan oder aus dem Iran hier in Deutschland empfangen werden würde. Mit Sicherheit auch nicht schlecht von jedem, aber grundsätzlich sind auch gewisse Vorurteile vorhanden. Und ich bin dort und ich brauche ja nicht mehr mein Hotel, weil ich fahre abends in eine Ortschaft und jemand sagt, komm mit, du isst und schläfst bei mir. Also in Deutschland unabdenkbar. Und dann, da schämt man sich manchmal schon ein bisschen, dass man aus Deutschland kommt und die Leute eben hier nicht so behandelt werden.
Das stimmt, das ist manchmal echt erschreckend, wenn man das so sieht. Wie ist es denn, kommen wir mal nochmal zurück zu dem, wenn du da auf dem Rad sitzt, wie viele Stunden fährst du am Tag oder wie viele Kilometer bist du unterwegs am Tag?
Also jetzt bei Cape to Cape war der Tagesdurchschnitt 250 Kilometer.
Das ist schon krass, wow. 250 Kilometer an einem Tag und das jeden Tag hintereinander.
Also es ist der Tagesdurchschnitt. Das heißt, ich hatte insbesondere in der Sahara, da hatte ich Gegenwind und Lebensmittelvergiftung und so circa 50 Grad. Das heißt, ich war dementsprechend auch langsam unterwegs und bin auch in politische Konflikte gekommen in Äthiopien und so weiter. Da habe ich dann teilweise nur knapp unter 200 geschafft. Im Schlusssprint in Botswana, Südafrika, bin ich täglich dann so 320, 330 gefahren.
Und hast du jetzt diese Basis dafür, dass du da so viele Tage am Stück immer so viel Power geben kannst? Würdest du sagen, die Basis war schon dieser Leistungssport, den du als Jugendlicher oder weiß nicht, wie lange du den gemacht hast? War das die Basis?
Nein, also man braucht natürlich eine körperliche Fitheit und es hilft, wenn man über viele Jahre trainiert hat. Aber je länger das Ganze geht, desto mehr wird es Kopfsache. Also für mich ist 95% Motivation. Und das kann man braucht einfach den richtigen Mindset.
Und wie trainiert man das?
Es hilft natürlich mit Erfahrung, mit jeder Tour, die man hat. Aber es gibt genauso in dem Extremsport auch Quereinsteiger, die auch schnell sehr erfolgreich werden.
Und wenn du jetzt sagst, 95% sind mental, hast du dann irgendwelche Methoden, die du trainierst für dieses Mentale oder kommt es einfach mit der Erfahrung dann?
Beides. Also zum einen gibt es gewisse Techniken. Ich mache ja auch Motivationsverträge genau über das Thema. Da geht es um das Thema, man muss wissen, wofür tut man es. Man muss fest daran glauben, dass man es auch schafft. Wenn man einen Zweifel daran hat, dann wird es nicht gehen. Und genauso auch einfach die Denkweise, also große Ziele in kleine herunterbrechen. Das heißt, ich denke dann nicht, wo es noch 2000 Kilometer, bis ich aus der Sahara raus bin, sondern ich fahre immer bis zur nächsten Pause, bis zum nächsten Schokoriegel oder bis zur nächsten Coca-Cola. Und dann geht es von einer weiter zum nächsten. Also ich sage auch immer, ich bin keine 18.000 Kilometer nach Kapstadt gefahren, sondern ich bin 240 Mal zum nächsten Schokoriegel gefahren.
Wie viele Schokoriegel isst du denn an einem Tag dann?
Oh, das ist... Ja, es ist schade, ich bin noch nicht von Snickers gesponsert, aber zu viele. ich habe eine Trainingsmethode, die werde ich auch jetzt die nächsten Wochen machen, weil ich ja jetzt auch, wie alle, auch zu Hause bleibe. Ich mache es ein paar Mal im Jahr, dass ich mein Fahrrad auf einen Home-Trainer stelle und dann vorne weiße Wand. Und keine Musik, kein Fernsehen, sondern man startet dann die weiße Wand an und nach genau 10 Stunden klingelt der Wecker.
10 Stunden fährst du Fahrrad vor einer weißen Wand.
Genau. Und der Grund dabei ist, man, der Grund dafür ist, man lernt es, sich selbst abzulenken und auch mit solchen Situationen umzugehen. Und wenn man das durchsteht, dann kommt doch der Gedanke ans Aufgeben auch später nicht, wenn es wirklich hart ist.
Aber ich meine, an was denkst du dann? Also ich meine, du hast keine Musik, ich stelle mir das gerade so vor, allein irgendwie nur 2 Stunden da vor einer weißen Wand zu stehen, ist ja keine Ahnung, aber 10 Stunden, was geht dir durch den Kopf?
Also ich denke grundsätzlich oft vor der weißen Wand, aber genauso bei meinen Abenteuern. Ich plane meine nächsten Abenteuer. Also ich denke dann über den Triathlon, mache schon mal die ganzen Pläne im Kopf durch und ich singe.
Oh, was singst du dann?
Ja, ich habe nur so 5, 6 Lieder, die gehen immer in der Endlosschleife durch.
Und was ist das Lieblingslied?
Mein Lieblingslied ist, es kommt immer auf die Situation, also wo ich gerade bin. Wenn ich so allein in der Wüste bin, dann singe ich gerne auch Go Solo von Tom Rosenthal.
Das kenne ich gar nicht, muss ich zugeben.
Ja, ist ein schönes Lied. Aber genauso, also ich habe lange in Brasilien gelebt, also ich kenne eben auch ein paar brasilianische Lieder, da kommt der Großteil her.
Also sprichst du auch Portugiesisch dann?
Genau, ja.
Okay, cool. Ja, das ist schon krass, wenn ich mir das vorstelle, da 10 Stunden auf dem Hometrainer vor der weißen Wand. Da denke ich auch daran, dass mir, glaube ich, irgendwann der Hintern wehtun würde. Und das ist auch so eine Frage, wie hältst du das denn aus, dass du auf dem Fahrrad 70 Tage am Stück sitzt? Weil wenn ich zum Beispiel eine Fahrradtour mache, dann merke ich schon am Ende des Tages, dass es ein bisschen wehtut. Hast du da irgendwie einen besonderen Sattel oder wie ist da deine Umgehensweise damit?
Ich fahre im Jahr ca. 50.000 Kilometer und alles ist natürlich aufs letzte Millimeter angepasst, aufs letzte Detail. Ich mache auch Bikefitting gemacht, also dass wirklich alles richtig eingestellt ist und habe viel rumprobiert. Ich habe jetzt einen Sattel gefunden, der für mich perfekt passt und eine Hose dazu. Benutze natürlich auch Sitzcreme. Das macht sehr, sehr viel aus. Aber also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Probleme.
Ist es dann nach Tag 1 schon, dass du dann was merkst und es sich dann einfach immer verschlimmert? Oder gibt es so einen bestimmten Tag, wo du einfach merkst, mein Körper tut jetzt richtig weh?
Also beim Hintern ist der Tiefpunkt so nach 3, 4 Tagen oder ja, so 3 bis 5 Tagen erreicht, von dass man einfach Schwierigkeiten hat zu sitzen und dann gewöhnt man sich irgendwann dran. Was natürlich immer besteht, ist die Gefahr, dass sich irgendwas entzündet. Das kann auch noch nach 50 Tagen kommen. Und da war in Afrika natürlich, hatte ich da mehr Probleme mit, weil einfach die Hygiene ein anderes. Und das heißt, ich kann nicht regelmäßig duschen, etc. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Von der Müdigkeit her ist es auch so, die ersten 4, 5 Tage, da hat der Körper noch Energie, ist überhaupt kein Problem. Dann kommt die Anpassungsphase. Also so ein paar Tage, wo es schwer ist. Und dann läuft es eigentlich sehr, sehr gut bis so Tag 50, 60 rum. Und das ist dann einfach, wo dann der Körper einfach keine Energie mehr hat. Mich hat es am härtesten getroffen nach Äthiopien, weil ich habe im Sudan und in Äthiopien 2 Lebensmittelvergiftungen gehabt. Und das geht natürlich enorm an die Substanz.
Und du bist trotzdem weitergefahren, trotz Lebensmittelvergiftung?
Genau, ich habe den Tagesschnitt dann so von circa 250 auf circa 200 runtergefahren.
Okay, krass, aber ich meine, Lebensmittelvergiftung, da geht es einem doch schon ziemlich dreckig. Ist es dann auch gut, weiterzufahren?
Also es geht einem ziemlich dreckig, das ist genau richtig. Wenn man anhält in der Situation, dann ist es vorbei, weil dann der Körper komplett runterfährt. Das heißt, man fährt einfach langsamer weiter, aber man darf in der Situation auf keinen Fall anhalten. Die wirkliche Müdigkeit, die kommt nämlich an dem Tag, wo man ankommt. An dem Tag, wo man einen Ruhetag macht oder wo das Ganze vorbei ist, da schlafe ich dann meine 13, 14 Stunden pro Tag für ein paar Wochen.
Und hast du dann eigentlich irgendwelche Grenzen dir gesetzt? Weil du hast jetzt gesagt, du hattest schon eine Lebensmittelvergiftung, du bist ja auch schon durch Gebiete gefahren, wo es Konflikte gab. Spürst du deine Grenzen? Hast du Grenzen oder sagst du einfach no, go for it, ich mache das trotzdem?
Gesundheitlich ist es so, wenn mir ein Arzt, der sich mit Sport etc. auskennt, mir sagt, du riskierst langfristige Schäden, dann höre ich auf.
Aber woher weißt du das? Weil du hast ja gar keinen Arzt dabei.
Das ist richtig, aber ich sag's mal so, es gibt Verletzungen, wo es einfach klar ist.
Okay, aber da hattest du bisher noch das Glück, dass du das nicht hattest. Oder hast du schon mal was abgebrochen?
Ich bin mal mit einem angebrochenen Handgelenk weitergefahren.
Oh wow.
Und hatte mal ein paar gebrochene Rippen, aber es war noch früher. Und bin damit auch weitergefahren. Aber sonst ist es auf den Touren, bin ich bisher immer gut davon gekommen.
Und was sagen dann deine Liebsten dazu? Ich stelle mir jetzt so vor, du fährst irgendwie durch, keine Ahnung, irgendein Gebiet und da ist dann gerade so ein kleiner Konflikt, bürgerkriegsähnlich vielleicht oder was auch immer. Und dann sagt deine Mama so, ach Jonas, komm nur nach Hause. Und du so, nee, mach ich nicht. Oder hast du da irgendwie so einen Druck von denen? Oder sagen die einfach, ey, wir unterstützen dich?
Ich habe da ganz großes Glück, weil es ist natürlich eine schwierige Situation. Mein Vater unterstützt mich zu 100% bei allem und würde auch nie irgendwie reinreden, er macht das nicht. Und er würde Tipps geben, wenn er jetzt wirklich denkt, das ist lebensgefährlich, was ich mache. Mit meiner Mutter ist es ein bisschen anders. Sie hätte natürlich gerne, dass ich öfters mehr zu Hause wäre und vielleicht auch die Bürgerkriegsgegenden etwas mehr meide.
Aber ich meine, es ist halt deine Leidenschaft und dann ist das natürlich schwer aufzugeben. Das versteht man dann auch. Und ich glaube, deine Mama braucht sich auch keine Sorgen machen, weil du weißt ja schon deine Grenzen. Also
genau.
Wie ist es denn, wenn man so einen Trip plant? Wie lange dauert da die Vorbereitung?
Also vom Training her fange ich so circa 8 bis 9 Monate vorher an. Ich habe aber keinen speziellen Trainingsplan. Das heißt, ich mache einfach viel Ausdauersport, weil die Motivation ist das Wichtigste und ich möchte nicht mein ganzes Leben Regeln unterwerfen. Und die letzten 3-4 Monate, dann wird es dann doch ein bisschen intensiver. Und ich achte einfach darauf, dass ich sehr, 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 sehr viel Fahrrad fahre. Und das andere ist natürlich die Organisation von dem Ganzen. Und hier muss man sehr, sehr stark unterscheiden. Panamerika war relativ wenig Organisation. Cape to Cape war sehr, sehr viel, weil es einfach durch Konfliktregionen geht. In Afrika ist es so, dass man kriegt als Deutscher ein Visum relativ einfach, aber man braucht sehr, sehr viele davon. Und auch da bekommt man es teilweise erst 4 Wochen vorher. Grenzschließungen, etc. Deshalb, da war ich schon ein gutes halbes Jahr auch vorher mit der ganzen Logistik dahinter auch beschäftigt.
Ja, das glaube ich.
Der Triathlon, den ich jetzt mache, das ist natürlich auch eine logistische, sehr, sehr große Herausforderung. Hier wird es ein bisschen anders sein. Mein Vater wird mir im Hintergrund ein bisschen helfen.
Erzähl doch überhaupt mal, was jetzt dieser Triathlon genau ist, weil das haben wir jetzt auch gar nicht vorgestellt. Das ist jetzt dieses große Projekt, mit dem du nochmal einen draufsetzt. Und was ist es, wie heißt es, was machst du?
Genau, also das Projekt ist Triathlon 360 Degree. Und zwar habe ich schon seit vielen Jahren den Traum, einmal die Welt zum Runden, also Start in München und Ziel auch in München und das Ganze ohne Flieger. Und ich habe dann eben geschaut, was kann man machen, was hat noch keiner gemacht und sowas wurde noch nie in Triathlon-Disziplin gemacht. Und wenn man sich jetzt die Kontinente anschaut, dann kommt man auf die genau 120-fache Ironman-Distanz, also die 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Grad fahren und den Marathon mal 120. Das heißt, ich starte in München, fahre mit dem Fahrrad nach Kroatien, schwimme dann für 456 Kilometer die Küste entlang, auch unsupported, also mit so einem kleinen Floß, was ich hinter mir herziehe und schwimme dann abends an den Strand und am nächsten Tag geht's weiter. Springe dann zurück aufs Fahrrad, radel nach China, dann per Yachtanhalter, also ich möchte auf dem Segelschiff als Teil der Crew mit über den Pazifik schippern.
Wie die liebe Greta.
Ja, genau. Also es ist auch da unterstützt mir mein Vater eben ein bisschen, dass es eben in Magazine etc. reinkommt und ich hoffe, dass ich dadurch dann eine Mitfahrgelegenheit bekomme. Also wie die Greta, genau. dann renne ich einmal von San Francisco nach New York. Das sind knapp über 5000 Kilometer, also auch genau 120 Marathons.
Da muss ich wieder einwerfen, wie Forrest Gump oder ist das inspiriert dadurch ein bisschen? Bist du der neue Forrest Gump?
Also Forrest Gump war mein Lieblingsfilm in meiner Jugend. Und ich muss sagen, seit ich das gesehen habe, wie er da durchrennt und die tollen Aufnahmen, habe ich auch den Traum, mal durch die USA zu rennen. Ist schon sehr inspirierend. Und ich sage auch grundsätzlich, dass ich während einem Abenteuer mich nicht rasiere. Das heißt, wenn ich dann so bereits 7 Monate unterwegs bin, ist eventuell auch eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden.
Okay, da bin ich mal gespannt auf die Fotos dann. Also dann rennst du durch Amerika und dann?
Genau, in New York geht es dann wieder per Anhalter auf einem Segelboot rüber nach Lissabon und dann mit Fahrrad zurück nach München.
Okay, das ist ja schon krass. Wie lange dauert das Ganze denn?
Also schwer zu sagen. Ich kann beim Fahrradfahren, da kann ich einfach genau sagen, was ich kann. Da weiß ich, wo ich rauskomme. beim Schwimmen und Laufen ist es ein bisschen anders. Auch die Logistik vom Segelboot ist ja dann auch nicht direkt an dem Tag, wo ich ankomme, da. Ich habe jetzt mir vorgenommen, das in maximal einem Jahr zu machen.
Hast du denn schon mal einen Ironman gemacht?
Nö.
Hast du schon Triathlon gemacht?
Nee, aber die Einzeldisziplin. Also okay. Ich bin Fahrradfahren sowieso. Ich gehe auch gerne mal 60, 70 Kilometer in den Bergen laufen. Und Schwimmen habe ich auch schon mal 10 Kilometer gemacht. Und ich sage mal so, wenn du das Einzelne kannst, dann kannst du auch das Ganze.
Aber ich meine, du schwimmst da 450 Kilometer an der kroatischen Küste. Und du hast jetzt gerade nochmal gesagt, alleine. Hast du da keine Angst? Also ich meine, es gibt Quallen, es gibt Haie. Okay, ich weiß, Haie ist immer so eine Gefahr, die ist eigentlich nicht da. Aber man hat vielleicht trotzdem den Gedanken, Schiffe gibt's. Ja. Was ist, wenn dir was passiert? Hast du irgendwen da, der eingreifen kann und dich per GPS ortet? Wie läuft das ab?
Also die Gefahr Haie ist die, wo die Leute als erstes dran denken. Es gibt weltweit jährlich ca. 9 bis 10 tödliche Haiattacken, weltweit. Das heißt, das Risiko für mich im Mittelmeer ist deutlich geringer, als dass mich irgendwo in München ein Auto überfährt. Ist praktisch nicht da. Ist mehr im Kopf. Wir haben zu viele Filme angeschaut. die reale Gefahr sind in erster Linie Boote. Gerade im Sommer ist vor der kroatischen Küste die Hölle los. Deshalb starte ich auch erst mache ich den Schwimmen auch im Oktober. Das ist einer der Hauptgründe, weil einfach weniger los ist an Schiffsverkehr. Ich habe eine große Fahne dran und hoffe dann dadurch, dass ich gesehen werde. Eine andere Gefahr ist, wovon ich auch Respekt habe, ist, es gibt in Kroatien die Bora. Das ist ein Fallwind, der unangekündigt den Berg runterkommt und dann mit Windstärken, wo man auch als Segelboot nicht mehr auf dem Wasser sein sollte. Der kommt ohne Vorankündigung. Das heißt, wenn man da zu weit draußen ist, dann hat man da ein gewaltiges Problem.
Und wie willst du das umgehen?
Also aufpassen. Ich werde noch eine kleine Wetterkunde machen und dann wirklich auch schauen. Aber es kann halt sehr schnell umschlagen. Und dann habe ich die Route eben auch so geplant, dass ich nicht aufs offene Meer hinausgetragen werde, sondern ich bin immer zwischen Inseln.
Aber trotzdem ist es ja was, also hast du dann eine GPS-Ortung oder hast du irgendwie ausgemacht mit deiner Familie, du meldest dich, weil jetzt mal wirklich, ich meine, klar, du bist schon durch Bürgerkriegsgebiete und so gefahren mit dem Fahrrad, aber jetzt auf dem Wasser, da kann ja wirklich schnell was passieren, ne?
Also ich habe natürlich einen GPS-Tracker dabei, also man sieht auch auf meiner Webseite, kann man das live mitverfolgen, es gibt alle 10 Minuten meine GPS-Position. Und da ist auch ein Notfallknopf drauf. Ob der im Sturm natürlich dann auch noch funktioniert, ist eine andere Sache. Aber man weiß immer, wo ich bin und ob ich in Problemen bin oder nicht. Abgesehen davon habe ich in meinem Floß natürlich auch so eine kleine Rettungsboje dabei, wo ich mich dann im Zweifelsfall festhalten kann.
Was hast du denn da noch dabei? Ist da auch dein Fahrrad dann drauf? Weil du radelst ja erst dorthin.
Das Fahrrad schicke ich natürlich per Post vor.
Okay. Hätte ja sein können, dass du so ein Riesenboot noch hinter dir herziehst oder so.
Nee, also man muss ja auch schnell sein. Und ich habe das mit so einer kleinen Schnur an mich festgebunden, das Floß. Ist auch stromlinienförmig. Und da drin ist ein Schlafsack, ein Biwaksack, also kein Zelt. Dann ein Kocher, Essen, Trinken, mehrere Schwimmbrillen. Und das war es dann eigentlich auch schon.
Hast du dann Neo an oder wie bist du ausgestattet? Weil du bist ja echt ständig im Wasser, oder? Wahrscheinlich schon.
Genau, also ich wollte, beim Schwimmen geht natürlich nicht wie beim Fahrradfahren, dass man 12 Stunden am Tag unterwegs ist. Ich setze auf 6 bis 7 Stunden Schwimmzeit pro Tag. Und ein Neo hilft zum einen, man ist schneller mit dem Neo und man hat Auftrieb. Das heißt, wenn dann die Technik irgendwann ein bisschen schlechter wird nach ein paar Stunden, weil man müde ist, dann hilft der Neo und ist natürlich warm.
Und dann hast du ja noch das Essen auf dem Floß dabei. Das führt mich jetzt generell noch zu der Frage nach dem Essen, weil ich habe gelesen, dass du 10.000 Kalorien am Tag verbrauchst, wenn du da deine Radtouren gemacht hast. Wie führst du dir diese 10.000 Kalorien zu? Weil du bist ja auf dem Rad, du musst das Essen selber besorgen. Du hast jetzt schon gesagt, du isst viele Schokoriegel, aber du isst ja wahrscheinlich nicht nur Schokoriegel, oder?
Ja, also beim Schwimmen, beim Laufen weiß ich noch gar nicht, wie viele Kalorien ich brauche. Ich nehme mal an, es ist ein kleines bisschen drunter, weil ich kann auch keine 12 Stunden am Tag rennen. Das heißt, da wird es wahrscheinlich eher Richtung 6.000, 7.000 Kalorien sein am Tag. Aber auch das ist noch das Doppelte von dem, was man normalerweise isst. Auf dem Fahrrad esse ich nonstop. Ich habe, also ich bin nonstop am Essen, alles, was ich finde. Ist in Deutschland noch relativ einfach. Man geht in den Supermarkt, man geht zur Tankstelle und holt sich seine Snickers, seine Nüsse, Trockenfrüchte, Bananen und morgens und abends Pasta. In Afrika ist es eine andere Sache. Also du wirst es auch wissen. Es gibt einfach nicht so viel. In Restaurants.
Ja, beziehungsweise es gibt halt schon was, aber das Problem ist, du fährst ja auch jetzt nicht in der Stadt oder so, sondern du fährst halt durch die Pampa, denke ich mal,
genau,
teilweise. Und da findet man tatsächlich wenig, das stimmt.
Also es gibt natürlich immer Restaurants, aber ich habe nicht die Zeit, um anzuhalten und im Restaurant zu essen und eine Stunde weiterzufahren. Die habe ich einfach nicht. Das mache ich morgens und abends und fertig. Tagsüber brauche ich Sachen, die ich auf dem Fahrrad essen kann. Und da ist es so, ja, in Südafrika, klar, es gibt Tankstellen. In Ostafrika, Nairobi, geht, also Kenia geht auch, Kenia und Tansania. Aber gerade im Sudan und Äthiopien, Sambia, das Essen, was ich gefunden habe, sind einfach Kekse. Selbst die Obstauswahl ist erstaunlich gering. Und Schokolade gibt es teilweise nicht, weil es keine funktionierende Kühlkette gibt. Ich halte also an so kleinen Straßenshops an und nehme, was es denn im Angebot gibt.
Okay, also es ist eigentlich jetzt keine so eine ausgewogene Ernährung, sondern eher sehr viel Süßkram, oder?
In der Praxis waren es in Afrika größtenteils Kekse.
Hast du dich dann mit irgendeinem Essen belohnt, als du angekommen bist? Hast du dann immer als Motivation gehabt, ich hole mir gebratenen Fisch mit Gemüse oder was hast du da gegessen?
Also ich habe nach der Ankunft als allererstes ein großes Bier getrunken. Und was haben wir denn da gegessen? Ein Steak.
Ah, nicht schlecht.
Es war gut, ja.
Das glaube ich.
Das ist ein richtig gutes in Kapstadt an der Harbourfront.
Und wie ist es denn, wenn du jetzt irgendwie sagen müsstest, was so das Entscheidende ist, um so eine Tour durchzuziehen? Ist es die Ernährung? Ist es Trinken? Ist es Erholungsphasen? Was ist so das Wichtigste?
Also das Wichtigste ist, die Motivation aufrechtzuerhalten. Mit Abstand. Man muss immer daran glauben, dass man es kann und man braucht eine enorme Disziplin, dass man jeden Tag einfach seine Stunden im Sattel bringt. Vom körperlichen Durchhalten her, man muss seine Kalorien messen und genug trinken, klar, sonst baut der Körper ab, aber man kann sehr, sehr viel mehr durchhalten, als die meisten Leute denken.
Wie machst du das denn mit dem Trinken? Weil wenn du jetzt durch die Sahara gefahren bist oder so, da gibt es ja jetzt auch nicht so viel Wasser. Hast du dann Kanister mit Wasser am Fahrrad? Weil du musst wahrscheinlich sau viel trinken, oder?
Genau, ich habe dann einfach noch überall in die Trikotflaschen noch was extra reingemacht und auf den Gepäckträger und wirklich überall an die Parktaschen, um einfach so viel Wasser mitzunehmen, wie es nur irgendwie geht. Das war auch der Grund, warum es mir in der Sahara so schlecht ging, denn ich habe die Situation etwas unterschätzt. Ich habe gedacht, man bekommt überall abgepacktes Wasser. Habe ich auch sonst überall in Afrika bekommen, problemlos. Hatte also keinen Wasserfilter dabei. In der Sahara ist es allerdings so, dass es erstmal sehr, sehr wenig Shops gibt und die auch teilweise kein Wasser haben, weil einfach kein Markt dafür da ist. Ich habe dann von den Einheimischen das Wasser getrunken. Das kommt ungefiltert aus dem Nil.
Oh je.
Und wenn man das dann so literweise täglich auf eine bereits bestehende Lebensmittelvergiftung draufkippt, dann wird die auch nicht besser.
Nicht die beste Idee, nee.
Genau.
Hast du dann eigentlich auch so bestimmte Parameter, an die du dich hältst, wenn du Rad fährst? Also hast du irgendwie Herzfrequenz oder Geschwindigkeit, die du immer aufrechterhältst? Oder machst du einfach frei Schnauze?
Also ich mache es nach Gefühl. Ich komme aus dem Leistungssport. Das heißt, ich kann schon irgendwo auch einschätzen, in welchem Bereich ich gerade bin. Aber das Geheimnis vom Körperlichen, das durchzustehen, ist, dass man nie aus dem Fettverbrennungsbereich rausgeht. Das heißt, ich fahre relativ langsam. Und gerade an Anstiegen bremse ich mich auch wirklich aus. Weil wenn man einmal, wenn ich einen Sprint machen würde, das geht nicht.
Und du hast jetzt vorhin gesagt, du hast keinen genauen Trainingsplan, aber hast du, wenn du jetzt zum Beispiel das Schwimmen bei deiner Tour jetzt hast oder auch das Laufen, dann hast du jetzt schon wahrscheinlich irgendwas verändert in der Routine, die du hast auf die Vorbereitung für diesen Triathlon 360?
Absolut. Also im Schwimmen ist das Einzige, wo ich ein bisschen Techniktraining machen werde, weil es ist einfach nochmal, klar, beim Laufen, beim Fahrradfahren, da hilft Technik auch, aber relativ wenig im Verhältnis zu dem, was man beim Schwimmen rausholen kann, wenn man einen sauberen Stil hat. Ansonsten habe ich einfach verändert, dass ich weiß, beim Fahrradfahren, das kann ich. Da brauche ich auch nicht wirklich für trainieren. Laufen und Schwimmen sind die Disziplinen, die für mich deutlich schwerer werden. Und deshalb werde ich das jetzt auch deutlich mehr machen in der Vorbereitung darauf hin. Aktuell ist natürlich so, die Schwimmbäder sind alle zu. Und das heißt, aktuell gibt es kein Schwimmtraining. Ich mache dann jetzt die nächsten Wochen einfach sehr, sehr viel Laufen, etwas Fahrradfahren und dazu noch Fitnesstraining, um einfach auch den Oberkörper ein bisschen zu trainieren. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie lange das denn auch die Lage so ist mit dem Coronavirus. Es ist ja aktuell einfach nicht absehbar. Ich muss dann, werde dann im Sommer wohl auf intensives Schwimmtraining umsteigen, weil ich es jetzt nicht mehr machen kann.
Ja, klar, weil da musst du wahrscheinlich schon, ich meine, es sind ja 450 Kilometer, das ist ja schon eine Nummer, da sollte man sich schon gut drauf vorbereiten, denke ich.
Ja.
Wie ist es denn, machst du währenddessen eigentlich auch Pausen, also schaust du dir mal Orte an oder so, weil du bist ja auch Abenteurer und ein Abenteuer ist ja wahrscheinlich schon auch damit verbunden, dass man vielleicht Orte sich anguckt oder so. Oder machst du das nicht, weil es zeitlich nicht hinhaut?
Also grundsätzlich ist es so, bei mir geht es nicht um die letzte Sekunde. Das heißt, bei den Raddurchquerungen jetzt, das war natürlich schnell. Da habe ich dann mal irgendwo eine halbe Stunde Zeit, so 10 Minuten, aber habe jetzt kein Sightseeing in der Hinsicht gemacht. Der Triathlon ist kein Geschwindigkeitsweltrekord. Es ist ganz einfach etwas eine Expedition, die so noch keiner gemacht hat. Und ja, ich möchte das schnell machen, aber ob ich am Ende 9 oder 11 Monate unterwegs bin, ist mir auch relativ egal. Das heißt, wenn ich abends dann einen tollen Platz mache, komm, dann mache ich ein Lagerfeuer und genieße den Ort auch und am nächsten Tag geht es weiter.
Das ist ja ganz schön, weil ich habe mir schon so gedacht, es ist super cool, dass du das alles so gemacht hast, diese Kontinentaldurchquerungen. Aber du hast ja so viele Länder gesehen, aber wie viel du dann tatsächlich noch von denen erlebt hast, wenn du da so durchradelst, ist halt dann so die Frage, oder?
Stimme ich nicht so ganz zu. Ich kriege die sehr, sehr oft die Frage. Ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von so circa 24 km/h. Das heißt, man nimmt einfach noch sehr, sehr viel wahr. Ohne Begleitfahrzeug heißt es auch, ich gehe in die Restaurants, ich gehe in die Shops, ich rede mit den Einheimischen. Man kommt mit der Kultur in Kontakt.
Ja, okay, stimmt, ja.
Und für mich ist es immer so eine erste Entdeckungsfahrt. Es gibt Länder, von denen habe ich jetzt genug gesehen, da hat mir das gereicht, die 4 Tage durchfahren.
Was ist denn das Land, das du am uncoolsten fandest?
Zum Fahrradfahren fand ich Ägypten und Äthiopien sehr uncool. Und Russland. Also in Russland halt einfach, man ist auf der Autobahn, es ist lebensgefährlich und auch landschaftlich ist der Westen, der europäische Teil nicht sehr schön, der Osten ist eine andere Sache. In Ägypten macht einem die Polizei das Leben zur Hölle. Also man kann nicht frei fahren, man hat eine schöne Eskorte dabei. Und in Äthiopien, naja, ich bin in so bürgerkriegsähnliche Zustände gekommen. Also auch nicht so toll. Andere Länder, also nach Kenia muss ich unbedingt nochmal zurück. Georgien, Iran, das sind so Länder, die haben mir einfach enorm gefallen. Und da, ich meine, es ist mein Job. Ich habe jetzt 12 Monate im Jahr auch Abenteuer und Freiheit. Das heißt, ich werde mit Sicherheit nochmal nach Kenia und Georgien, Iran gehen und dann ohne Zeitdruck. Dann bin ich einfach 2 Monate dort.
Was für ein Rad hast du denn eigentlich? Hast du einfach, also hast du jetzt so ein total spezielles Rad, was auch sauteuer ist, oder hast du es selber gebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist ein Standardrad mit ein paar Veränderungen. Ich habe sehr viel rumexperimentiert. Ich fahre jetzt einen Curve Basic Spirit. Das ist ein Titanrahmen, also es ist ein klassisches Rennrad, aber auf die Endurance-Distanz ausgelegt. Das heißt, die Position ist ein bisschen aufrechter. Man verliert etwas Gewicht und Aerodynamik, also dazu auch dadurch minimal Geschwindigkeit. Aber es ist einfach komfortabler und es geht nicht kaputt. Genauso bei der ganzen Ausrüstung. Also ich habe mir viele Spacer drunter gemacht und eine Aerobahn, damit ich einfach noch aufrechter bin. Habe bei den Laufrädern viel geändert, beim Sattel und bin letztendlich jede einzelne Schraube durchgegangen, dass das alles Standard ist und nicht bricht. Denn meine größte Sorge ist immer, also gerade in Afrika, es gibt einen Fahrradladen in Kairo und einen anderen in, dann gibt es noch einen in Nairobi und dann wieder in Kapstadt. Und das sind 11.000 Kilometer.
Oh je.
Ja, das heißt, wenn wir in Sudan oder in Sambia das Fahrrad kaputt geht, dann laufe ich die nächsten paar tausend Kilometer.
Okay, aber das ist noch nicht passiert, oder ist das schon mal gewesen, dass du da ein Problem hattest, das reparieren zu lassen?
Also mir ist dann beim Eurasien-Rekord ist mir das der Rahmen gebrochen. Das war noch in Tschechien, zum Glück. Ich bin dann 40 Kilometer gerannt in die nächste Stadt und dort gab es noch einen Fahrradladen. Genauso bei der Panamerika, da bin ich, habe ich ein Problem gehabt mit der Kurbel in Ecuador und bin dann in Quito in den Fahrradladen gegangen. Und ich hatte leider keinen Shimano-Standard dabei, sondern damals eine Rotor-Kurbel. Rotor ist toll, aber es ist halt kein Standard. Mit Shimano hat man noch die größten Chancen, dass man einfach auch irgendwo Hilfe bekommt. Und der Radhändler hat dann geholfen und alle Kunden haben dann rumtelefoniert, wirklich jeden einzelnen Fahrradladen in Ecuador und Peru. Und wir haben genau eine Kurbel gefunden, die gepasst hat, die dann, da ging es weiter. Also es sind so Momente, wo es, das ist das größte Risiko, warum ich es nicht schaffen sollte am Ende. Da kann ich nichts machen.
Ja, man braucht auch ein bisschen Glück, weil ich meine, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn du dir irgendwas brichst oder so oder halt dein Equipment kaputt geht, dann ist natürlich erledigt das Ganze. Aber wenn du jetzt auf deine, also du sagst ja auch, du bist auch Motivationscoach, Mentalcoach, ich weiß nicht, wie du dich da bezeichnest. Wenn du jetzt auf diese Lebenserfahrung, die du durch diese Erlebnisse hast, zurückblickst, was ist denn so die Botschaft, die du den Menschen mitteilst?
Also das Allerwichtigste ist, für mich ist das Schwierigste ist immer an die Startlinie zu kommen. Wenn man an die Startlinie gekommen ist, dann findet man, und es wirklich will, dann findet man immer eine Lösung. Es geht immer irgendwie weiter. Für mich war das so, wo ich den Eurasien-Rekord gemacht habe, da habe ich vorher noch nie irgendwie sowas in die Richtung gemacht. Und fast jeder in meinem Umfeld hat gesagt, das schaffst du nicht, das geht nicht, hat doch keiner vorher gemacht. Weißt du eigentlich, was da in Sibirien auf dich wartet? Und ja klar, es wäre ziemlich peinlich gewesen, wenn ich danach nach 5 Tagen aufgegeben hätte. Für mich wäre ein Scheitern aber nicht gewesen, wenn ich mein Bestes gebe, meinen Traum habe, den Mut habe, meinen Traum zu folgen. Und dann passiert irgendwas, dann versuche ich es halt im nächsten Jahr nochmal. Das Scheitern für mich wäre es gewesen, die Chance zu haben, aber es nicht zu versuchen. Und genau so ist es bei ganz vielen anderen Dingen im Unternehmen, dass man einfach innovativ ist, dass man auch Mut zur Veränderung hat. Im Privatleben, wenn man seine eigene Firma gründen möchte und eine tolle Idee hat, aber es ist einfach einfacher, im Komfortbereich zu bleiben und nichts zu verändern. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich auch allen Leuten sage, wo man im Beruf und im Privatleben so viel mitnehmen kann. Weil wenn man nichts wagt, wenn man nicht den Mut hat zur Veränderung, dann ist das Leben vielleicht ein bisschen komfortabler. Aber man wird halt auch nie was Besonderes erreichen.
Ja, das stimmt. Da ist auf jeden Fall was dran. Ich finde es auch interessant, du hast, habe ich gelesen, mal gesagt, dass es auch bei der Sprache schon anfängt. Also wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, es war irgendwie, ob ich könnte es schaffen oder ob man halt sagt, ich schaffe das.
Genau. Also in meinem Fall ist es natürlich extrem, wenn man ein Projekt hat wie Cape to Cape oder wie den Triathlon, dann weiß ich im Vorfeld 100%, da werden unglaublich schwierige Situationen kommen. Und ich sage, also wenn ich mir ein Hintertürchen auflasse, das heißt, wenn ich sage, ja, ich könnte es schaffen oder wenn alles gut geht, dann schaffe ich das, dann habe ich mir ein Hintertürchen aufgelassen. Und deshalb sage ich es nicht so. Ich sage, ja, ich mache es und ich schaffe es in der und der Zeit. Und wenn es dann schwer wird und was Unvorhergesehenes passiert, dann hat es, wir haben halt eigentlich zwei Teile im Gehirn. Die eine Hälfte sagt, weiterfahren, du hast eine Mission. Die andere Hälfte sagt, dir geht's nicht gut und sie sucht nach Ausreden. Und wenn du am Anfang an gesagt hast, ja, du könntest es schaffen, hast du ja schon eine Ausrede.
Ja, das stimmt.
Ist genauso im Beruf übrigens. Ich habe im Vertrieb lange Zeit gearbeitet. Und im Vertrieb ist es genau dasselbe. Die Leute, die hätte, würde, könnten und könnte nutzen als Wortwahl, die sind viel weniger erfolgreich als die Leute, die davon ausgehen, dass der Kunde auch kauft, weil man der Beste ist. Das ist nicht ignorant, das ist einfach ein gesundes Selbstbewusstsein. An sich selbst zu glauben und eine Sprachwahl auch so auszudrücken.
Da gibt es auch diese Self Fulfilling Prophecy oder so, wo du dir sagst, das und das wird passieren und dann ziehst du es ja somit auch an, dass es so passiert.
Genau, also es ist alles im Unterbewusstsein, nicht nur bei mir selbst, dass ich es anders wahrnehme, aber genauso auch die anderen Leute.
Und wie ist das jetzt, weil du hast ja jetzt irgendwie schon immer noch so einen draufgesetzt und hast auch gesagt, während deiner Projekte kommen dir schon wieder die neuen Ideen. Jetzt spinne ich das mal so weiter, du machst jetzt diese 120-fachen Ironman, aber irgendwann könnte ja doch der Punkt kommen, dass du einfach mal nichts mehr hast, was du Neues draufsetzen kannst. Also auch so eine, ich weiß nicht, im Sport gibt es auch das, wo man nach einem Wettkampf so eine kleine Depression haben kann, weil man jetzt nichts mehr hat, wo man drauf hinarbeitet. Wie willst du damit umgehen, wenn es irgendwann nichts mehr gibt?
Die Depression, die gibt es absolut. Ich weiß es von ganz vielen Freunden, die ein großes Projekt hatten und hinterher ja, so eine kleine Depression haben. Weil für so ein Projekt wie den Triathlon, ich mache ein halbes Jahr nichts anderes in der Vorbereitung. Da macht man das Projekt, man kommt an, man freut sich für ein paar Tage und dann ist die Frage, what's next? Also absolut berechtigt. Aus dem Grund habe ich, bevor mein Projekt zu Ende ist, habe ich bereits mein nächstes Projekt. Ich habe Cape to Cape auf der Panamerika geplant und ich habe den Triathlon während Cape to Cape geplant. Das ist vom Gefühl her so, ich komme an, ich bin jetzt froh, ich muss es nicht morgen machen. Ich möchte jetzt erstmal am Strand und mich erholen. Aber ich weiß ganz genau, so in 3-4 Monaten, da fängt es dann wieder an, so ein bisschen zu kitzeln. Und ich freue mich darauf, mich wieder darauf vorzubereiten. Und in einem Jahr, da ist der richtige Zeitpunkt, da geht es wieder los. Deshalb ein großes Projekt im Jahr ist genau das Richtige. Die Gefahr, dass es mal nichts mehr gibt, die auf dem Fahrrad ist es jetzt auch so ein bisschen so, dass ich jetzt keine wirklichen Herausforderungen sehen würde, die mich reizen würde aktuell. Klar, man könnte was schneller machen, aber reine Leistung interessiert mich nicht. Mir geht es immer darum, Leistung mit Abenteuer zu verbinden. Und da gibt es nichts Besseres als Cape to Cape und Panamerika, ist einfach so. Deshalb jetzt der Triathlon was anderes. Und ich habe noch eine lange Liste mit Ideen und Träumen von zukünftigen Expeditionen, die auch noch etwas extremer werden könnten.
Was ist denn dann so, wenn du jetzt in, keine Ahnung, 20 Jahren dich siehst, hast du irgendwie noch so eine Vision, wo du auch mal vielleicht wo ankommst, eine Basis hast, sei es am Meer wohnen oder so. Hast du da einen Traum?
Absolut. Also zum einen mal, ich finde es spannend, nicht zu wissen, wo ich in 20 Jahren bin. Also für mich ist die Vorstellung, dass man genau weiß, ich bin in 10 Jahren noch im selben Job und wohne in derselben Stadt, im selben Haus. Das ist nicht mein Ding. Trotzdem mache ich mir natürlich auch Gedanken, also ich investiere auch in eine Altersvorsorge, etc. und mache mir Gedanken über die Sachen. Stand jetzt wäre so mittelfristig und langfristig ein gutes Lebenskonzept, ein halbes Jahr an einem Ort zu wohnen, eine Basis, zum Beispiel in Portugal am Meer, das fände ich relativ schön. Und die anderen 6 Monate im Jahr auf Reisen gehen.
Okay, das hört sich ja ziemlich geil an, muss ich sagen.
Ob es jetzt am Ende 3 Monate Basis sind oder 6 Monate oder 8 Monate, das weiß ich nicht. Und das werde ich auch flexibel halten. Aber grundsätzlich ist mein Lebenskonzept für die Zukunft so, dass ich auch einfach eine feste Basis irgendwo wahrscheinlich in Südeuropa am Meer habe, wo ich jedes Jahr wieder zurückkomme und dann für ein paar Monate im Jahr wieder auf meine Reisen gehe.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich vorhin so ein bisschen vergessen habe, nämlich dieser Triathlon 360 Degrees. Wie genau oder in welchem Moment bist du da genau auf diese Idee gekommen? War das eine Schnapsidee, war das eine Wette oder war das was du schon länger so im Kopf hattest? Ist es während der Cape-to-Cape-Sache gekommen oder kannst du uns da so ein bisschen noch erzählen?
Also die Idee, die Welt zu umrunden ohne ein Flugzeug, also mit Boot und Fahrrad etc., die habe ich schon seit ein paar Jahren. Der Gedanke Triathlon, der kam im letzten Jahr, also die Grundidee, es gibt einen Engländer, den ich auch kenne, Sean Conway, der hat aktuell den Rekord für den längsten Triathlon und zwar ist er einmal in der Triathlon-Disziplin, also auch den Multiplikatoren vom einzelnen Triathlon, einmal rund um Großbritannien gegangen.
Auch schon eine Nummer, ne?
Ist schon enorm, also der war ja auch ein paar Monate unterwegs und man muss dazu natürlich auch sagen, Großbritannien ist auch vom Wetter her noch ein bisschen, gerade im Schwimmen, natürlich eine andere Sache als jetzt im Mittelmeer. Aber da habe ich mir dann gesagt, ja, man könnte das Ganze auch nicht um Großbritannien, sondern ein bisschen länger machen und einmal um die Welt gehen.
Ja, das ist auf jeden Fall, also ich finde es mega spannend und ich hoffe auch, dass das für dich alles so klappt, weil du hast ja schon einige Punkte, die auch ein bisschen kritisch sind. Ich habe gesehen, du musst, glaube ich, auch durchs Himalaya-Gebirge mit dem Fahrrad oder so.
Genau, also die kritischen Punkte für mich sind natürlich das Schwimmen, dann Himalaya, von der Zeitplan ist nämlich, ja, man kann nicht im Winter schwimmen gehen und man kann auch nicht im Januar über den Himalaya, das heißt, ich habe einen sehr engen Zeitplan bei dem Ganzen. Mein mit Abstand und die Mitfahrgelegenheiten müssen auch erstmal gefunden sein, aber meine absolut größte Sorge ist Coronavirus, die Grenzschließungen.
Ja, das ist wirklich.
Also Stand jetzt ist die Grenze zu Kiel, alle Grenzen sind aktuell zu. Ist ganz einfach. Und man weiß aktuell nicht, also wie lange es dauert. Ich hoffe jetzt einfach mal, im September sind sie wieder auf und plane mein Projekt natürlich so weiter, als ob alles auch offen wäre. Aber Stand jetzt ist es natürlich gar nicht möglich, klar.
Ja, das ist schon dramatisch irgendwie, was für Auswirkungen das hat auf alle zurzeit. Also.
Genau, also für mich ist es so, ich plane weiter, als ob es im September losgeht. Und wenn es wegen Corona die Grenzen noch nicht auf sind und es im September nicht losgeht, dann geht es halt im April nächsten Jahres los. Deshalb okay. Stattfinden wird es. Und aktuell ist es natürlich auch die geringste Sorge, die wir haben, ob ich meinen Triathlon mache oder nicht. Da gibt es wichtige
Dinge. Ja, einerseits schon, andererseits ist es halt schon auch ein Projekt, wo du ja sehr viel Herzblut reinsteckst. Von dem her ist es ja persönlich gesehen, wäre das natürlich trotzdem blöd. Wie ist es denn jetzt, wenn man dir folgen will, wenn man gucken will, was du so machst? Dann hast du einmal deine Website, Instagram wahrscheinlich.
Genau, also meine Website jonasdeichmann.com. Da gibt es auch ein Tagebuch, wenn ich dann unterwegs bin. Dann mein Facebook-Kanal, Instagram, also wenn man meinen Namen eingibt, dann kommt der auch ganz oben. Und zusätzlich gibt es Anfang September noch ein Buch und einen Dokumentarfilm über Cape to Cape raus.
Ah, geil, cool.
Ja, das wird super, genau.
Hast du das selber gemacht, geschrieben und auch den Dokumentarfilm?
Das Buch wird vom Delius Glasing Verlag rausgebracht. Und Dokumentarfilm, das ist eher eine befreundete Editor, macht das gerade. Es ist so eine Mischung aus größtenteils selbst mit der GoPro gefilmt. Aber ich hatte auch teilweise, ist mir das Filmteam auch gefolgt mit dem Auto, eine Drohne etc., dass man auch ein paar gute Aufnahmen hat. Es war aber immer für 2-3 Tage an gewissen Positionen. Hat mit Supported und Unsupported am Ende nichts zu tun, denn ich habe auch von denen einfach kein Wasser etc. angenommen.
Okay. Und der kommt auch ins Kino oder läuft der auf Netflix oder weiß man das schon?
Ist aktuell noch in Verhandlungen mit verschiedenen Organisation. Kann sehr gut sein, dass es auf Netflix kommt oder ins Kino oder auch, dass man online einfach anschauen kann. Auf jeden Fall wird es auf meiner Facebook- und Instagram-Seite dann bekannt gegeben.
Okay, dann sollen jetzt bitte alle mal hier Jonas folgen, damit sie auch wissen, ob das alles klappt. Und ich danke dir vielmals, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass die Qualität einigermaßen in Ordnung ist. Übers Internet ist es natürlich immer nicht so ideal, aber danke, dass du einfach Zeit hattest und ich hoffe, ihr seid ein bisschen inspiriert worden von Jonas. Ich finde es auf jeden Fall Wahnsinn und auch das, was du da so mitnimmst, diese ganzen Motivationsthemen und dass man einfach anfangen muss, ist einfach wahr und ja, Dankeschön.
Ja, danke dir.